Care-Arbeit ist in großem Maße unsichtbare Arbeit. Sie findet viel im Privaten statt oder auch nachts. Das ist ja auch ein zentrales Problem, worauf der Equal Care Day hinweisen möchte. Was hat dich denn dazu bewegt, diese Initiative Equal Care Day ins Leben zu rufen? Und in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, was sind denn mit Blick auf Care-Arbeit in Deutschland und auch darüber hinaus so die allgemeinen Problemlagen? Also wie steht es konkret um die gesellschaftliche Anerkennung und Bezahlung von Care-Arbeit und von wem wird sie eigentlich hauptsächlich geleistet?
Also wie kam ich dazu? Ich glaube, wenn man sich mit Rollenbildern, Geschlechterrollen, Stereotypen befasst, und das ist mein Blickwinkel am Anfang gewesen, dann kommt man nicht dran vorbei, an der Frage, wer kümmert sich eigentlich? Also ich habe das Buch Die Rosa-Hellblau-Falle geschrieben, zusammen mit meinem Kollegen und Partner, und wir sind seither unterwegs mit Vorträgen und Workshops zum Thema, wo Rollenklischees im Kinderalltag reproduziert werden. Also ganz banales Beispiel, wenn man Spielzeug einkaufen geht, alles was mit Putzen, Schminken, so kleine Putzeimer so zu tun hat und auch Puppen natürlich, ist rosa gelabelt und da sind Fotos von Mädchen drüber. Und wenn man als kleiner Junge das interessant findet, dann muss man das lange wünschen und sich gegen Kommentare von Erwachsenen wehren und bekommt die Sachen manchmal auch gar nicht. Vor dem Hintergrund fanden wir sehr absurd, dass in der Erwachsenenwelt da so viel drüber diskutiert wird, über Quote und über Pay Gap, dass aber der Blick ins Kinderzimmer da oft verloren geht. Und wir ja eigentlich was reproduzieren, was wir gar nicht wollen in der Erwachsenenwelt.
Also ja, die Verteilung von Care-Arbeit und wer sie übernimmt, das ist etwas, was früh in der Kindheit quasi schon in der Sozialisierung angelegt ist. Wem wird da beigebracht, Care-Arbeit zu übernehmen? Ich würde ganz kurz für die HörerInnen gern nochmal kurz diesen Begriff klären, Care-Arbeit, geschrieben C-A-R-E. Manchmal denken ja Leute auch ans Kehren. Vielleicht ist mir jedenfalls schon passiert. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal grob so ein paar Schlagwörter geben, was ihr unter dem Begriff Care-Arbeit eigentlich versteht?
Wir orientieren uns da an der wissenschaftlichen Forschung und an der Care-Ökonomie, die den Begriff ganz breit aufstellt. Das ist, glaube ich, auch die Stärke von unserer Initiative, dass wir uns nicht vereinzeln und nicht nur die Eltern im Blick haben und nicht nur die Menschen in der Altenpflege oder die kehren und putzen, sondern eben all diese Arbeiten zusammen. Man kann sie im Deutschen grob mit Sorgearbeit übersetzen, aber das trifft den englischen Begriff nicht so ganz. Und weil es ein globales Problem ist, habe ich auch gar nichts dagegen, da mit einem englischen Wort zu arbeiten, weil klar ist, dass das ja an den Grenzen nicht aufhört. Also man kann, wenn man im Leben eines Menschen so entlang des Lebensverlaufs geht, dann kann man gucken, wo überall Care-Arbeit eine Rolle spielt. Und das fängt an bei der Geburt und wie mit Hebammen und Gebärenden umgegangen wird. Also welche Rolle spielt da zum Beispiel das sich kümmern und ist da Geld dafür da oder eben nicht? Und dann weiter Kindererziehung, Kinderbetreuung, durch das Ganze, auch bei den Älteren, die Schule, die Berufsausbildung. Und dann, wenn ich gesund bin und zunächst mal denke, ich brauche keine Care und Pflege, dann brauche ich aber ja trotzdem jemand, der mir den Rücken frei hält und vielleicht das Frühstück macht. Wer bügelt die Hemden? Wer schaut, dass ich nichts vergesse? Wer hört zu, wenn ich nach Hause komme? Ja, und dann halt bis hin ins Alter und zur Grabpflege.
Also Care-Arbeit umfasst ganz schön viele verschiedene Teilbereiche, vielleicht häufig Arbeit, die so direkt am Menschen, sage ich jetzt mal, stattfindet, zum Beispiel Erziehung, Pflege und so weiter, aber natürlich auch Hausarbeitstätigkeiten wie Putzen, Kochen. Und du hast jetzt auch eben gerade schon angesprochen, dass du auch gerne diesen englischen Begriff benutzt, weil es eben auch eine globale Dimension hat und hast zu Beginn gesagt, das ist vor allem eine vergeschlechtlichte Arbeit, wie sieht es denn dann im globalen Kontext aus? Also wir wissen ja auch, dass es sehr viele MigrantInnen gibt, die Care-Arbeit leisten. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch ein paar Zahlen oder so parat hast, um mal so einen Einblick zu geben, wer Care-Arbeit eigentlich global leistet und ja, wie die entlohnt wird.
Ja, die ist weltweit überwiegend unsichtbar in diesem symbolischen Sinne, dass sie halt vorausgesetzt wird, schlecht bis gar nicht bezahlt und dadurch eine Ausbeutung stattfindet von einer Ressource, die nicht einfach da ist. Trotzdem wird so damit umgegangen. Übrigens ist da eine Parallele zum Natur, zur Umwelt, Umweltschutz, zu Umgang mit natürlichen Ressourcen. Auch da, unser aktuelles Wirtschaftssystem basiert darauf, dass diese Ressourcen genutzt werden, ohne dass man dafür bezahlen muss. Denn es könnte ja kein Unternehmen Umsatz machen und Gewinne einfahren, wenn nicht vorher jemand Care-Arbeit umsonst geleistet hätte. Also die ganzen Menschen, die sich auf Stellenanzeigen bewerben, wurden ja vorher großgezogen, ausgebildet, gewaschen, gesund gehalten. Also wer engagiert ist und sich auskennt und trainiert ist und sich auf so eine Stellenanzeige bewirbt, da steckt schon ganz viel Pflege und Care-Arbeit vorher drin. Und Unternehmen pflücken aber nur den Apfel vom Baum, gießen ihn aber nicht und gepflanzt haben sie ihn auch nicht. Mhm. Und das ist weltweit ein Problem. Und von der Verteilung her kann man sagen, dass 80% der Care-Arbeit von Frauen getragen wird, weil es eben eine weiblich konnotierte Tätigkeit ist. Wir denken immer noch, Empathie und sich kümmern könnten Frauen irgendwie besser. Stichwort Klischees und was wir reproduzieren. Ja, und wenn das von Herzen kommt, ne, und sie macht es doch gerne, dann muss man ja auch nicht so gut dafür bezahlen. Und, so irgendwie der Subtext. Mhm. Und das ist in Deutschland so, das ist aber in anderen Ländern und im globalen Süden genauso, wenn nicht schlimmer. Insofern kann man weltweit sagen, wenn wir jetzt bei der Geschlechterverteilung bleiben, also die Folge von dem Care Gap ist ja, dass Frauen weniger verdienen, weil sie ja weniger Zeit haben, in Erwerbsarbeit zu stecken. Sie haben eine niedrigere Rente am Ende und sie haben über ihr ganzes Leben gerechnet im Durchschnitt nur halb so viel Vermögen, wie ein Mann im Durchschnitt hat. Und kann da auch nichts dagegen tun, außer sich gegen Care-Arbeit wenden und es jemand anderem überlassen. Und wenn ich viel Geld habe, kann ich es auslagern. Meistens geht das aber an andere Frauen, die dann noch weniger bekommen, sodass es sich lohnt, es auszulagern. Also diese Geringschätzung ermöglicht erst diesen Systemfehler.
Also es geht auch darum, Care-Arbeit überhaupt als Arbeit anzuerkennen, oftmals irgendwie eher verstanden als so eine Liebe, die man sich zu geben hat. Und das Phänomen, das du gerade beschrieben hast, die Abgabe von Care-Arbeit an andere Frauen, an migrantische Frauen, oft auch beschrieben als sogenannte globale Sorgeketten. Ja, daran würde mich generell aber auch noch interessieren, wofür ihr euch denn dann alternativ konkret einsetzt. Also was sind denn dann eure Forderungen an die Politik und an welchen Stellen sollten Menschen denn ansetzen, um diese Verteilung, die ja eben im globalen Maßstab auch extrem unübersichtlich ist und wo ja sehr viele Akteure weiter mit reinspielen, wo setzt ihr denn da an mit eurer Initiative und dem Equal Care Day?
Also das sind ja verschiedene Ansatzpunkte, die man gleichzeitig angehen müsste. Das eine ist das Individuelle und die Sozialisation. Da hatten wir es jetzt eingangs davon. Wie werden Kinder erzogen? Warum gibt es in der Schule so einen fürchterlichen Fokus auf Erwerbsarbeit? Und was wirst du mal werden und womit wirst du dein Geld verdienen? Also einen Lebenslauf, mit dem wir uns bewerben, ist eigentlich ein Erwerbslebenslauf. Und dann, wenn jemand in der Zwischenzeit mal Kinder erzieht oder sich um die Mutter kümmert, die pflegebedürftig ist, dann hat diese Person eine Lücke im Lebenslauf. Und allein das Wording ist ja schon absurd. Ich habe doch keine Lücke, wenn ich mich kümmere. Trotzdem muss ich das dann irgendwie verteidigen und das ist nicht gern gesehen. Und das bräuchte eigentlich in der Schule schon einen ganz anderen Ansatzpunkt, damit wir anders reinwachsen. Es bräuchte ein Erwerb, also so ein Erwerbssorgemodell. Wenn man Geld verdienen möchte, muss immer auch klar sein, dass man sich um jemanden noch kümmern muss, parallel, und sei es um sich selbst. Also ein anderer Ansatz von Anfang an. Und dann gibt's ganz viele Stellschrauben. Also für mich zurzeit das Absurdeste ist, wenn auf den Schreibtischen von PolitikerInnen Vorschläge liegen, Lösungsansätze, die schon inklusive Modellversuch durchgeführt wurden, wissenschaftlich begleitet. Man weiß, dass es positive Wirkung hat. Man weiß sogar, dass es Geld, Steuern sparen würde. Und trotzdem wird es nicht angegangen. Das Wissen ist längst da, aber es passiert zu wenig.
Mhm. Hast du da Erklärungsansätze, woran das liegen könnte, dass das nicht berücksichtigt wird?
Ja, das hat man ja jetzt gesehen bei der Prioritätenliste, wie mit der Pandemie umgegangen wird. Also Maßnahmen, die jetzt über die diskutiert wird, haben halt immer erstmal die produzierende Wirtschaft im Blick. Und es wird so, wie wenn die Sorgearbeit so ein Luxus wäre, um den man sich erst kümmern kann, wenn die Flughäfen und Banken und Automobilindustrie wieder gut dastehen. Und dann können wir gucken, ob die Altenpflege auch noch was abbekommt. Und das ist halt komplett falsch rum gedacht. Ich muss doch erst mich um die Menschen kümmern und dass die versorgt sind im örtlichen Sinne. Und dann können die in Unternehmen gehen und die ja zum Wirtschaftswachstum beitragen. Aber das ist irgendwie, das meine ich mit Systemfehler. Die Hierarchie ist verkehrt herum. Wir reden von systemrelevant und dann geht aber das Geld trotzdem in die andere Richtung.
Also quasi in Menschen eigentlich investieren, die ja voraussetzend sind für so einen Produktionsprozess. Und das Ganze setzt dann aber auch wiederum voraus, dass wir das Wirtschaftswachstum überhaupt zum Ziel setzen. Vielleicht auch ein Aspekt, den man grundsätzlich in Frage stellen kann.
Also ich habe ein ganz konkretes Beispiel, was ganz toll ist, was jetzt entstanden ist, was man gar nicht hätte planen können. In unserem Team ist Jo Lücke aus Berlin, die hat einen Mental Load Test konzipiert. Das ist ein Fragebogen, das ist ein DIN A4 Blatt, vorne, hinten, und den kann man als Familie in der Partnerschaft sich ausdrucken und mal ausfüllen und dann darüber sprechen, was steht eigentlich bei uns alles an in Familie und Haushalt und wer macht was und wer macht wie oft, Stichwort unsichtbare Arbeit, damit das mal auf dem Tisch liegt und dann kann man neu verhandeln. Und dieser Test wird von ganz vielen angenommen. Das ist offenbar ein guter Einstieg ins Thema. Jetzt gibt's den, ich war virtuell in Ankara an der Uni, die diesen Test als Grundlage genommen hat, um eine Studie anzufangen zum Thema Mental Load. Und dann hatten wir ein Netzwerktreffen, dann kam eine Frau aus Buenos Aires dazu, die in einem Mütternetzwerk dort arbeitet und sich mit uns vernetzen möchte. Niemals hätte ich sowas haben können oder auch die Teilnehmenden ohne diese Initiative. Also da ist der Equal Care Day eine ganz tolle Sache, die hoffentlich noch weiter wachsen kann.
Ja, das ist schön, dass du mal so ein ganz konkretes Beispiel anbringst mit diesem Fragebogen, weil ich ja finde, dass es in Care-Diskursen häufig immer sehr abstrakt zugeht und man sich nicht so richtig vorstellen kann, worüber eigentlich gesprochen wird und wie so alternative Utopien ganz konkret aussehen könnten oder wie man sich auch dem annähert, dieser ungleichen Verteilung von Care-Arbeit. Mich würde jetzt abschließend noch interessieren, wie du da so in die Zukunft blickst. Also wie siehst du diese Problemlage, um die es euch geht beim Equal Care Day, so für die nächsten Monate, vielleicht auch mit Blick auf eben die Pandemie, die gerade wütet und vielleicht anschließend daran, wie kann man euch denn unterstützen, auch als Initiative?
Also von der Sache her bin ich ganz optimistisch, dass die Initiative Equal Care Day, also die wird weiter wachsen, auch wenn wir irgendwie gar nichts dazu tun, und es wird den Tag weiterhin geben. Wo ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass das so ein wir verschenken Lavendelstöckchen und Applaudietag wird. Den haben wir schon an Muttertag, das brauchen wir nicht nochmal am 29. Februar. Und da sind wir sehr hinterher, dass wir nicht eine Einmalfliege sind, die einmal im Jahr oder womöglich alle 4 Jahre sich meldet, um über Care-Arbeit zu sprechen, sondern wir sind eine Initiative, die sich jetzt, wie gesagt, wöchentlich trifft und wo sich jetzt Untergruppen bilden, die verschiedene Themen angehen. Und das ging jetzt an vielen Orten auch unter, weil viele so das Gefühl haben, das ist ein Tag, ja, den gab's vielleicht schon immer oder irgendwie ist der vom Himmel gefallen und postet ein Statement zu was gar nichts mit Care zu tun hat unter Umständen und nennt auch die Initiative nicht. Und das ist genau das, was mit Care-Arbeit ja auch passiert. Sie wird einfach vorausgesetzt und man schaut gar nicht hin, wer es eigentlich macht. Es wird jetzt unser nächstes Ziel sein, zu schauen, dass wir selbst aus dem Ehrenamt rauskommen, denn wir werden gerade nicht gefördert. Wir hatten ein Jahr lang eine Förderung, die ist jetzt schon seit über einem halben Jahr um. Und wir sind ein großes Team, das sich da in vielen Nachtschichten sich unsichtbare Arbeit reinsteckt, um Care-Arbeit sichtbar zu machen. Und wir hoffen auf Zuwachs, sowohl im Förderverein als auch was all die angeht, die den Tag wunderbar wichtig finden, dass die auf uns zukommen und sich mit uns zusammenschließen und vielleicht für nächstes Jahr uns jetzt schon mal mitbedenken bei ihrer finanziellen Planung. Mhm.